warum der Tiefpunkt bei den Wohnungspreisen schon durchschritten ist. Die Wohnungspreise sind 2023 gesunken, doch wie geht es in 2024 weiter? Der aktuelle Wohnkostenreport vom IW gibt Einblicke in das Thema, heute in der 1er-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Das IW hat vor kurzem den aktuellen Wohnkostenreport veröffentlicht. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was ist das Ergebnis für Deutschland? Wie sehen die Ergebnisse in den Top 7 aus? Wie sieht es in den anderen Regionen aus? Laut unserer Überschrift ist der Tiefpunkt durchschritten. Warum? Und was sind die Schlussfolgerungen für Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilien-Podcast, und heute reden wir über ein Thema, das uns alle schon richtig lange beschäftigt. Spätestens seit diesem Zinsschock Anfang 22 fragen wir uns, wann in Gottes Namen ist diese Phase endlich vorbei, und nun ist es endlich soweit. Der Tiefpunkt der Wohnungspreise ist eigentlich schon durchschritten. Die Talsohle ist durchschritten. Es geht schon wieder bergan. Oder um es mit den Worten des wissenschaftlich allumfassend informierten und statistisch durchdrungenen Professor Dr. Michael Vogtländers Worten zu sagen vom Institut der Deutschen Wirtschaft: Es tut schon weniger weh. Moin Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Oder es tut schon nicht mehr so doll weh, oder wie hast du gerade gesagt?
Es tut schon nicht mehr so weh, genau.
So, für die Hörer der ersten Stunde oder auch der letzten vier Jahre, wir sind schon seit 4 Jahren am Start, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, über 170 Episoden, unfassbar, aber es ist mal wieder soweit, ihr habt den Wohnkostenreport veröffentlicht. Für alle diejenigen, die neu dazugekommen sind, sind ja doch einige, nochmal ganz kurz, was verbirgt sich eigentlich dahinter?
Ja, ist quasi ein Klassiker auch in unserem Repertoire, der Wohnkostenreport, eine der ersten Studien, die wir wirklich jährlich herausgebracht haben. Der Wohnkostenreport ja folgt letztlich dem sogenannten Wohnnutzerkostenansatz, der in der angelsächsischen Literatur sehr etabliert ist, der nämlich vergleicht, was sind die Kosten eines Mieters und was sind die Kosten eines Selbstnutzers. Und die Idee, die dahinter steht, ist, naja, langfristig müssen sich die Kosten der Mieter und die Kosten der Selbstnutzer angleichen. Warum? Naja, stellt man sich vor, das Mieten wäre immer günstiger, dann werden beim nächsten Umzug mehr Selbstnutzer sagen, naja, dann verkaufe ich doch jetzt meine Immobilie, verkaufe das Haus, die Wohnung und werde Mieter. Das heißt, die Mieternachfrage steigt, das Angebot an Eigentumswohnungen steigt und dadurch haben wir so langsam Ausgleich der Märkte. Was natürlich, das muss man auch sagen, im Wohnungsmarkt immer ein bisschen langsamer geht. In anderen Märkten sind wir da deutlich schneller, aber von der Tendenz her sollten sich immer das Kaufen und Mieten angleichen. So, und vor diesem Hintergrund ist das ein interessanter Ansatz, weil er damit natürlich schon Tendenzen ableiten lässt. Wie werden sich vermutlich die Preise entwickeln? Man geht in der Regel davon aus, die Mieten sind nach unten nicht so flexibel, aber die Preise können sich eben relativ schnell anpassen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise eine Unterbewertung sehen, dass der Selbstnutzer quasi günstiger lebt als der Mieter, dann erwarten wir eine Preissteigerung und umgekehrt würden die Preise vielleicht eher fallen. Und das ist durchaus ein Ansatz, der in der Literatur sehr breit genutzt wird, um zum Beispiel auch spekulative Blasen zu identifizieren. Das heißt, gerade im Vorfeld der Finanzkrise konnte man da schon feststellen, in Irland oder in den USA waren die Preise überbewertet. Eine Korrektur war notwendig und die ist dann ja auch tatsächlich eingetreten. Also insofern ein wichtiger Ansatz. Und damit der Hauke jetzt nicht ganz einschläft, nochmal die wesentlichen Berechnungsmethoden. Du brauchst halt die Miete und dann betrachtet man eben das, was der Selbstnutzer tatsächlich für die Nutzung zahlt. Das heißt, man berücksichtigt nicht die Tilgung, die ist quasi Vermögensaufbau, aber nicht Nutzungskosten. Naja, und wir berücksichtigen auch Instandsetzungskosten, den Verschleiß und die durchschnittliche Immobilienpreisentwicklung, weil daran partizipiere ich ja als Selbstnutzer. Und all diese Kosten, vor allen Dingen natürlich die Zinsen und die Opportunitätskosten auf mein Eigenkapital, das, was ich mit meinem Eigenkapital hätte verdienen können am Kapitalmarkt, all das berücksichtigen wir und berechnen dadurch eben dann jeweils, wie es in den einzelnen Regionen, in allen 401 Kreisen letztlich aussieht und wie es natürlich deutschlandweit aussieht.
Okay, und dann erzähl uns doch mal, wie ist denn das Ergebnis für Deutschland? Das ist ja der eigentlich interessante Punkt. Mieten ist im Moment wahrscheinlich besser, richtig?
Also gehen wir nochmal zurück. Auch das ist ja durchaus wichtig. Wir fangen 2010 an, da waren wir in einem ausgeglichenen Markt, da waren Kaufen und Mieten letztlich gleich teuer und seitdem hat sich's eben deutlich auseinanderentwickelt. Wir sind eigentlich lange Zeit in einer Phase gewesen, wo die Selbstnutzerkosten immer weiter gesunken sind. Da haben sich immer wieder viele gefragt, wie geht das denn, wenn die Preise doch so stark steigen, wie können denn das Selbstnutzen dann günstiger werden? Aber es liegt eben daran, die Zinsen sind noch viel stärker gefallen, als die Preise gestiegen sind. Gleichzeitig war die Mietentwicklung eigentlich immer relativ konstant und das hat eben dazu geführt, dass sich das Gap, die Lücke zwischen Mieten und Kaufen immer weiter erhöht hat. Und das setzt ja voraus, eigentlich müssten die Preissteigerungen dann entsprechend weitergehen. So, und dann haben wir jetzt seit 2022 aber eine ganz andere Zinsentwicklung. Und die schlägt jetzt vor allem in 2023 durch, weil wir betrachten immer den mittleren Zins während des Jahres, also den durchschnittlichen Zins im Laufe des Jahres. Der war 2022 ja noch gar nicht so hoch, weil wir Anfang des Jahres noch relativ niedrige Zinsen hatten. Erst im Laufe des Jahres 2022 sind die Zinsen dann deutlich gestiegen. Aber 2023 hatten wir durchschnittlich eben deutlich höheres Niveau, um die 4% Zins. So, und deswegen stehen wir jetzt 2023 da wirklich sehr schlecht da. 2022 waren wir noch so etwa auf dem Niveau der Mieten. Jetzt müssen wir feststellen, naja, die Kaufpreis, also die Selbstnutzungskosten liegen etwa, ja, rund 1 bis 2 Euro über den Mieterkosten. Das heißt, wir haben jetzt eine Vorteilhaftigkeit des Mietens deutschlandweit. Natürlich, die Mieten sind auch deutlich gestiegen, das muss man auch sagen. Die Dynamik hat sich hier erhöht. Aber aktuell muss man einfach sagen, dass das Kaufen weniger attraktiv ist, zumindest im Jahr 2023. Und hier eigentlich ja dann noch entsprechende Preiskorrekturen vorhergesagt werden. Und wenn wir das auf die Bestandsmieten anschauen, die Bestandsmieten, die entwickeln sich immer etwas langsamer, dann ist der Gap natürlich wesentlich höher noch, dann sind wir bei einem Unterschied von mehr als 5 Euro den Quadratmeter. Also aus der Bestandswohnung ausziehen und die kaufen, macht wahrscheinlich im Moment nicht viel Sinn.
Okay. Das heißt, eigentlich No-Brainer, wissen wir alle, die wir im Markt unterwegs sind oder das Ganze beobachten, dass die Lage im Moment so ist. Das, was ich fragen wollte, ist, normalerweise gibt es ja eine erhebliche Unterschiedlichkeit in der Entwicklung in den Top 7 zum Rest der Republik. In den Top 7 ist die Entwicklung ganz genau so, wie du gerade skizziert hast, oder ist es da eher doch attraktiv, auch noch weiter zu kaufen? Was ist euer Ergebnis?
Naja, das Kaufen ist nicht wirklich attraktiv. Also nach den Ergebnissen jetzt, man muss immer sagen, wir schauen uns jetzt 2023 an, ne? Also wir sind jetzt natürlich schon im Laufe des Jahres 2024, dazu gleich noch mehr. Aber wir schauen jetzt zurück auf das Jahr 2023. Und da sehen wir eben schon, dass die Unterschiede mitunter sehr, sehr groß sind. Gerade Berlin hat ein sehr schlechtes Jahr bezogen auf die Anlageentscheidung gehabt. Da ist der Selbstnutzerkostenvorteil bei -57%, also der Vorteil ist negativ. Das heißt, das Mieten war interessanter, besonders stark. 2022 waren es noch -26%, jetzt -57%. Wobei man gerade bei Berlin sagen muss, ein bisschen fallen uns unsere Annahmen auch auf den Kopf. Wir sind immer davon ausgegangen, dass wir langfristig nur maximal eine Preisentwicklung von 3% pro Jahr haben. Das haben wir da gekappt, weil sonst wären die Ergebnisse in diesen guten Zeiten ein bisschen abstrus hoch gewesen und wir wollten eher vorsichtig kalkulieren. Man muss aber sagen, für eine Stadt wie Berlin oder München ist das vielleicht sogar auch zu gering, ne? Also das muss man da schon berücksichtigen. Interessant ist aber, wenn wir jetzt zum Beispiel Köln anschauen, Düsseldorf anschauen oder Frankfurt anschauen, da ist der Gap zwischen den Selbstnutzerkosten und den Mieterkosten deutlich geringer, liegt nur so zwischen -2 und -7%. Ja, München dann aber wieder -33%. Also es gibt durchaus Unterschiede, aber dadurch, dass die Preisentwicklung besonders hoch gegangen ist in den Top 7, quasi der Vervielfältiger in diesen Städten besonders hoch war, ist natürlich der Zinsschritt besonders schmerzhaft dort, ne? Also so kann man sich das, glaube ich, interpretieren. Deswegen haben wir hier in diesen Städten insgesamt eine noch größere Vorteilhaftigkeit aktuell des Mietens gehabt, jedenfalls mit Blick auf 2023 und jedenfalls dann, wenn wir eben diese Preisentwicklung in der Zukunft hier bei 3% kappen. Wie gesagt, ich glaube, es gibt durchaus Gründe, da auch ein bisschen optimistischer zu sein.
Wobei natürlich die Mietpreisregulierung auch nach wie vor gerade in den Top 7 sehr weit ausgeprägt ist. Insofern ist die Kappung jetzt nicht völlig aus dem hohlen Zahn, sondern schon irgendwie auch das, was man erwartet, wenn man in die großen Ballungsräume geht, oder?
Ja, also die Mietdynamik ist natürlich enorm und du hast recht, es gibt auch die Mietregulierung, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir sehen aber natürlich gerade in Berlin aktuell, dass die Neuvertragsmieten ja deutlich stärker gestiegen sind, teilweise ja um 13% gestiegen sind und das natürlich auch deutlich über der Mietpreisregulierung liegt, was man sich so erwarten würde. Also es gibt da sicherlich auch ein gewisse Ausweichmechanismen. Und wir haben natürlich immer auch neuere Immobilien im Markt. Also man muss eben auch sehen, die Mietpreisregulierung, die Mietpreisbremse gilt ja für alles nicht, was nach 2014 entstanden ist. Insofern auch ein immer größerer Teil des Marktes, der da auch nicht betroffen ist. Aber die Mietdynamik ist auf jeden Fall etwas, was für die Top 7 spricht.
Dann lass uns mal einen Blick werfen in die restliche Republik. Da sind ja noch erheblich mehr Regionen, wo auch Wohnungen und Häuser stehen und die ja auch alle eine Realität erleben. Wie sieht es in diesen anderen Regionen aus?
Also was man dann schon sagen muss für 2023, da stehen die Top 7 schon insgesamt einfach schlechter da, weil einfach die Relation, also dadurch, dass die Preise so stark gestiegen waren im Verhältnis zu den Mieten in den Vorjahren, ist natürlich der Liegenschaftszins besonders klein, beziehungsweise der Vervielfältiger entsprechend groß. Und das drückt jetzt natürlich auf diese Vorteilhaftigkeit. Also so im Durchschnitt sind wir da in den Top 7 bei -40%. In den anderen Regionen geht es deutlich gleichmäßiger. Und da sind wir so im Durchschnitt eher bei -10%. Ja, also am günstigsten ist es dann eigentlich noch in den sogenannten sonstigen. Ja, sonstige Regionen, das sind also vor allen Dingen die ländlichen Kreise. Und wenn wir uns das mal so anschauen, Umland der Top 7, da ist es dann schon ein bisschen besser. Ja, da ist die Vorteilhaftigkeit gar nicht so geschrumpft, beziehungsweise da ist das Mieten nur etwas vorteilhafter. Und in vielen Landkreisen sieht es dann schon wieder so aus, dass es fast günstiger ist, dann auch. Ja, also in einigen gibt es immer noch eine Vorteilhaftigkeit des Kaufens trotz der höheren Zinsen. Das ist tatsächlich auch relevant und insofern eine durchaus gemischte Entwicklung. Natürlich irgendwo geht's alles in die gleiche Richtung, aber die Niveauunterschiede sind doch schon erheblich.
So, und jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Punkt. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, wir bilden Durchschnitt und dann ist es aber so, dass der Tiefpunkt der Wohnpreise schon überschritten ist. So haben wir es getitelt. Dann erzähl mal, warum ist es so? Also es tut ja immer noch weh, das Mieten ist immer noch vorteilhafter und das, obwohl wir ja schon die Tilgung der jeweiligen Kredite abziehen. Das heißt, wenn wir über die einfach Cashflow-Betrachtung mal nachdenken eines Haushalts, der kauft, die ist erheblich höher aktuell als die eines Miethaushalts. Und du sagst, der Tiefpunkt ist durch. Warum?
Ja, also ich meine, eines muss man sich ja klar machen. Wir schauen jetzt erstmal auf 2023, wir schauen zurück und jetzt kann man natürlich sagen, wie entwickelt sich das denn 2024, wenn wir denn unsere Kalkulationen einfach mal fortschreiben. So, und das Erste, was wir auf jeden Fall fortschreiben können, was relativ sicher ist, ist eben die Mietentwicklung. Ja, die Mieten werden weiter steigen. Wir haben vor kurzem uns ja auch über den IW-Wohnindex unterhalten. Da sehen wir, dass die Mietdynamik nochmal zugenommen hat, gerade im ersten Quartal, wenn wir das so fortschreiben, kommen wir auf etwa 6% Mietsteigerung in diesem Jahr, Neuvertragsmieten deutschlandweit. So, und das ist schon mal natürlich etwas, was die Vorteilhaftigkeit des Mietens reduziert. So, und dann ist eben die Frage, wie entwickelt sich das mit den Kaufpreisen weiter? Da kann man sagen, okay, eher so eine Stagnation, die wir erleben. aktuell. Und dann, aber das Entscheidende ist ja eigentlich, wie entwickeln sich die Zinsen? So, und wir sehen jetzt, die EZB hat den ersten Schritt gemacht, die Leitzinsen sind gesenkt worden und alle Prognosen gehen eigentlich dahin, dass die Zinsen tendenziell sinken werden. Ja, wir könnten natürlich uns darüber unterhalten, stagnieren sie jetzt eher, wie stark fallen sie, aber es gibt eigentlich kaum jemand, der sagt, die langfristigen Immobilienfinanzierungszinsen werden steigen. So, und wenn wir das eben mal unterstellen, dann können wir verschiedene Szenarien machen, dann kommen wir aber eigentlich immer dazu, dass dieser Kipppunkt zwischen der Vorteilhaftigkeit des Kaufens und Mietens schon wieder erreicht ist. Sprich, wir können davon ausgehen, dass die Vorteilhaftigkeit des Mietens zumindest nicht mehr langfristig gegeben ist, sondern dass das Kaufen vielleicht etwas oder vielleicht sogar je nach Zinsschritt deutlicher vorteilhafter wird. Und das spricht eben dafür, dass sich dann die Kaufpreise eben auch erholen, dass wir zumindest wieder ein gewisses Aufwärtspotenzial haben. Ja, nun muss man natürlich einfach sagen, das Modell ist schlechter drin, zeitlich zu prognostizieren, aber die Richtung stimmt zumindest. Und dieses Aufwärtspotenzial bedeutet eben, dass über kurz oder lang dann eben auch die Preise wieder steigen können. Ja, das ist das, was dieses Modell eigentlich verrät. Und von daher ist es, glaube ich, schon ganz spannend. Natürlich, niemand kann so richtig in die Zukunft schauen. Wir haben im Moment auch viele ungemütliche Entwicklungen in der Welt. Sagen wir mal, wenn es jetzt irgendwo dolle kracht, wir eine Verschlechterung der geopolitischen Lage haben, weil China was macht, was keiner möchte, weil Russland noch weiter eskaliert oder weil es im Nahen Osten eskaliert. All das kann natürlich auch zu Zinsschocks führen. Das muss man sich klar machen. Kriege, Unruhen führt immer dazu, dass die Risikoprämien steigen und das wirkt sich auch auf den Zinsmarkt aus. Aber wenn es halt halbwegs normal läuft, dann wird die Vorteilhaftigkeit des Kaufens wieder zunehmen und das bietet eben das Potenzial, dass sich auch die Kaufpreise wieder nach oben entwickeln können.
Wenn du sagst, Vorteilhaftigkeit des Kaufens wieder zunehmen, dann ist natürlich für mich sofort die Frage, wann haben wir denn den sozusagen Break-Even erreicht? Was glaubst du, wann ist sozusagen Kaufen zu Mieten pari?
Ja, das hängt eben ein bisschen von der Zinsentwicklung ab, aber ich würde sagen, dass wir das im Laufe dieses Jahres schon wieder erreichen.
Nee, ich will nicht die Variablen, die hast du alle schon gesagt. Die Variablen kennen wir jetzt alle. Wir wollen wissen, wann ungefähr, denkst du, haben wir den Kreuzungspunkt dieser beiden Kurven? Sag mal was.
Ich sage ja immer gerne, Ökonomen sind schlecht im Timing. Ne? Timing vorauszusagen ist schwierig, aber ich würde mal vermuten, so Mitte des Jahres haben wir diesen Kipppunkt erreicht. Wir hatten ja auch noch leichte 25. Preisreduktionen. Nein, 24. Also in diesem Jahr.
Okay, aber wir haben ja schon Mitte des Jahres.
Ja gut, wir haben noch nicht die aktuellsten Preisdaten, aber ja, also wir nähern uns da zunehmend an. Ich könnte auch sagen, im Laufe des Jahres 2024, im Laufe des zweiten Halbjahres 2024, aber 2024 wird das noch erreicht, ja.
Alles klar, das ist ja schon mal konkret. Also auch für so ein Immobilieninvestment ist das auf jeden Fall konkret. Und dann zum Schluss natürlich, was sind die Schlussfolgerungen für Anleger? Auch an dieser Stelle nochmal der Disclaimer. Eure Hausaufgaben für eure Investments müsst ihr bitte selber tun. Es geht dabei hier um unsere Meinung. Die ist bei Michael ein bisschen objektiver als bei mir, aber am Ende hat er auch als Wissenschaftler nur eine datengetriebene Meinung und die Daten können falsch sein. Insofern lasst uns Vorsicht walten, nehmt es nicht für bare Münze, informiert euch selbst. Und nun aber trotzdem, was in deiner Meinung nach auf der Basis deiner vermeintlichen Objektivität als unabhängiger Wissenschaftler deine Schlussfolgerung für Anleger?
Also ich finde den Disclaimer immer total wichtig, dass du den auch setzt. Und was wir uns einfach klar machen müssen, der Immobilienmarkt ist eben stark erwartungsgetriebener Markt. Ja, wenn wir uns über die Preisentwicklung Gedanken machen, dann geht es ja darum, in welche Richtung gehen meine Erwartungen? Verbessern sich die Rahmenbedingungen? Wird das Mieten teurer? Wie entwickeln sich Zinsen? So, und bei Erwartungen ist es immer so, na klar, ich bild mir eine Meinung, du bildest mir dir eine Meinung, aber wir können auch immer falsch liegen, weil eben die Zukunft unberechenbar ist. Das gehört dazu und insofern muss man da wirklich immer auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ganz klar. Ich sehe es nach wie vor so, dass die Perspektiven wirklich gut sind. Wir sind in einer Welt, wo die Nachfrage nach Immobilien absolut intakt ist. Wir haben eine große Nachfrage nach Immobilien. Wir haben eine positive demografische Entwicklung in den meisten Regionen. Wir haben eine sehr konstante Arbeitsnachfrage, was eben auch eine Voraussetzung ist, dass Menschen eben nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten. Und wir haben haben auch eine ganz gute Einkommensentwicklung. Zuletzt sind die Reallöhne in Deutschland 3,8% gestiegen. Ja, also auch das ist natürlich etwas, was in Nachfrage nach Immobilien umgesetzt werden kann. Und auf der anderen Seite haben wir einfach die Situation, dass der Wohnungsbau keinen Schwung entwickelt und wir dadurch natürlich einen zunehmenden Fehlbedarf haben in dem Markt. Und das ist schon ein Treiber auch für Miet, aber eben auch Preisentwicklung plus eben diese Finanzierungsperspektiven, die da sind. Also das ist schon spannend. Bei der Finanzierung muss man natürlich sehen, die Finanzierungszinsen, wir schauen natürlich immer auf so einen Durchschnitt. Aber Banken sind ja genauso wie wir auch auf ihre Erwartung angewiesen. Das heißt, wenn ich heute einen Zinssatz kalkuliere für die nächsten 10 Jahre, dann muss ich auch eine Bank darüber Gedanken machen, womit rechne ich denn? Ja, wie werden sich denn Inflation, wie werden sich Leitzinsen, wie wird sich das makroökonomische Umfeld entwickeln? So, und ich glaube, dadurch, dass wir einen sehr wettbewerbsintensiven Markt haben in Deutschland, kann man da immer auch das ein oder andere Schnäppchen in der Finanzierung machen, wenn man eben genau prüft, was bieten denn die einzelnen Institute an. Also ich glaube, auf die Finanzierungs- und die Finanzierungskonditionen zu achten, ist eben ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was eben auch im Moment spannend ist, es gibt sicherlich noch die Chance, auch gut zu verhandeln an der einen oder anderen Stelle, vielleicht auch Immobilien jetzt zu bekommen, die man sonst, wenn die Konkurrenz größer wird, vielleicht nicht bekommen kann. Das ist auch ein Punkt, den man durchaus berücksichtigen muss. Aber wie gesagt, dass jeder glaubt, er macht ein gutes Schnäppchen, also auch ein bisschen realistisch bleiben und überlegen, was kann ich da wirklich an Preisnachlässen haben. Naja, und was man nicht vergessen sollte und weshalb man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein sollte bei allen Investments: Wir sind in einem Umfeld schwieriger geopolitischer Lagen. Da ist die eine oder andere Unsicherheit im Markt. Es kann immer mal einen gewissen Rückschlag geben und deswegen auch ein bisschen vorsichtig sein. Nicht alles auf Immobilien setzen, sondern eben auch ein bisschen Reserven haben, Liquidität haben. Gerade falls die Zinsen doch nochmal steigen sollten, kann es da auch ein gewisses Rückschlagpotenzial bei Immobilien geben. Langfristig, wie gesagt, sehe ich die Perspektiven schon gut, aber es kann eben kurzfristig immer mal auch ein bisschen ruckeln.
Ja, und das, was wir ja in einer der unserer letzten Episoden gelernt haben, es gibt ja offensichtlich auch ein nicht zu verachtendes Nachfragevolumen. Wir reden wahrscheinlich über 130 Milliarden oder irgendwas in der Größenordnung, die Immobilien kaufen und überhaupt nicht renditesensibel sind. Wir reden über die offenen Immobilienfonds. Also da gibt es offensichtlich eine gesunde Nachfrage, die gar nicht renditegetrieben ist. Das muss man ja einfach auch berücksichtigen. Wir gucken immer so aus der unternehmerischen Sicht und aus der Sicht eines Projektentwicklers. Aber da gibt es einen Marktteilnehmer, der auf diesen Immobilienmarkt schaut und eine gewisse Nachfrage hat und dabei nur in zweiter Instanz renditegetrieben ist. Das stabilisiert so einen Markt natürlich auch erheblich.
Also es gibt natürlich auch viele Direktanleger oder Vermieter, die ja gar nicht mehr ihre Mieten anpassen, die vielleicht seit Jahren die Miete gar nicht angepasst haben, obwohl sie das könnten. Ganz einfach deswegen, weil ihnen das vielleicht schon zu aufwendig ist oder sie keinen Ärger mit dem Mieter riskieren wollen. Also auch sowas gibt es. Ja, und klar, das hat schon eine gewisse stabilisierende Funktion und von daher muss man das vielleicht auch mitdenken. Bietet vielleicht aber auch Chancen an der einen oder anderen Stelle, wenn man dann sagt, okay, ich übernehme so eine Immobilie, dass man dann entsprechend auch ein Mietsteigerungspotenzial auch heben kann.
Ja. Du versuchst, die Gier in uns zu entfachen. Dabei sind wir doch gerade völlig erhaben und meditieren uns sozusagen in die renditeneutrale Zone und sagen, das ist uns gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache, wir sind dabei.
Ja, also es gibt ja diese Diskussion auch um Vermieter, die jetzt extrem niedriges Mietniveau anbieten. Ja, also es gibt da immer wieder auch diese Fälle, ich meine, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber wo dann gesagt wird, Mensch, der verlangt in München weniger als der Mietspiegel, ja, und muss dann auf einmal, kriegt dann keine steuerlichen Vorteile mehr, wo dann drüber diskutiert wird, das sollte es doch nicht geben. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde das ein bisschen problematisch, ja, weil man natürlich freuen sich die Mieter. Aber es ist natürlich auch irgendwo eine eigenmächtige Sozialpolitik, die man da fährt. Das kann man natürlich tun. Aber dann würde ich sagen, das sollte man dann vielleicht nicht über die Miete machen, sondern sollte man direkt einen Transfer zahlen. Ja, das kann je nachdem. Oder man sollte dann das Geld, das man nicht für die Miete nehmen möchte, vielleicht auch in soziale Projekte stecken. Da kommt es auf jeden Fall zielgerichtet an. Also zu sagen, ich nehme einfach weniger Miete, Irgendwo finde ich das auch ein bisschen problematisch, weil du da Verteilungswirkung auslöst und möglicherweise nicht die profitieren, die dann eigentlich von so einem gemeinnützigen Gedanken wirklich auch profitieren sollten.
Zumal, und das ist ein Markt, in dem man das wahnsinnig gut sehen kann, was passiert, wenn man die falsche Miete nimmt, ist der Tennismarkt. Der Markt von Tennishallen, den ich nun zufällig ganz gut kenne, weil ich ja nun zuständig bin für dieses Paddelunternehmen. Da haben eigentlich alle von der Substanz gelebt. Und das tut natürlich ein Vermieter auch, der nicht die richtige Miete nimmt, weil wahrscheinlich wird er dann auch Erhaltungsinvestitionen nicht so betreiben, wie es eigentlich tun müsste. Und am Ende geht es auf die Substanz und das bedeutet, nach 30 Jahren hast du da einen wahnsinnigen Stau und eine Qualität, die eigentlich keiner mehr haben will. Und dann drückt es auf die Miete, weil eben die Qualität so schlecht ist. Und für alles das, was sozusagen hätte Rückstellungen bilden können für Erhaltungsinvestitionen oder auch Neubeschaffung, ist dann kein Geld mehr da. Insofern, genau, das ist ein falsches die Substanz ableben, wenn man auf solche Ideen kommt. Aber, wie gesagt, ist eigentlich heute nicht unser Thema. Wir freuen uns darüber, dass der Wohnkostenreport sagt, im Übrigen im Laufe des Jahres, ihr habt es deutlich gehört, Michael guckt in die Zukunft und hat eben doch seine Glaskugel und sagt, im Laufe des Jahres ist der Break-Even erreicht zwischen der Vorteilhaftigkeit zwischen Mieten und Kaufen. Und darum ging es heute. Ich danke für dein Interesse da draußen, für den Fall, dass eine Frage nicht adressiert ist, die du aber gerne gestellt haben möchtest. Die nächste Episode ist für eure Fragen reserviert. Schreib sie uns bitte gerne per E-Mail, dann werden wir sie beantworten. Ich danke dir, Michael, für die wissenschaftliche Auseinanderklamüselung dieses Themas zum wiederholten Male im Wohnkostenreport. Wir lieben die Konstanten, auch nicht nur in der 1a-Lage. Insofern danke dir, danke euch da draußen. Genießt den Tag, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, der Domizil Real Estate AG, als auch zu uns, dem Team der 1a-Lage.